Stethoskop. Medizin zum Nachhören. Präsentiert Congress Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Bericht vom dritten und letzten Tag der Jahrestagung der GTH, der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung. In gewohnter Manier schalte ich jetzt um zu Dr. Christoph Österreicher, der für Sie in Kooperation mit der ÖGIA, der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie, live in der Hofburg mit Referenten den Tag Revue passieren lässt. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
Ich darf Oliver Königsbrugge begrüßen als Interviewgast. Er ist von der Medizinischen Universität Wien und er hat gerade in einer Session zum Thema No Patient Left Behind einen Vortrag gehalten über Patienten, die eine Dialyse benötigen. Und das sind ja auch eine Population mit einem erhöhten Thromboserisiko. Lieber Dr. Königsbrugge, könnten Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Messages Ihres Vortrags waren?
Vielen Dank. Ich glaube, das Wichtigste war, dass diese Session stattgefunden hat, weil es handelt sich dabei um Populationen von Patienten, die sehr unterrepräsentiert sind in randomisierten Studien und Trials und da ganz besonders die Patienten an der Hämodialyse, die ein sehr hohes Risiko für Schlaganfälle haben, oft durch Vorhofflimmern bedingt, aber auch ein sehr hohes Risiko für andere thromboembolische Ereignisse, Myokardinfarkte, venöse Thromboembolien und so weiter. Und gleichzeitig ein sehr hohes Risiko für Blutungen, sodass man mit therapeutischen Optionen wie antithrombotischen oder Antikoagulationsmedikamenten oft eine Schwierigkeit hat, eine Entscheidung zu fällen, weil man dadurch eben das Blutungsrisiko noch weiter anheben würde.
Also man hat im Endeffekt das Problem, dass wir Patienten haben, die multimorbid sind, die nicht nur eine Nierenerkrankung haben und dann auch noch das Verfahren der extrakorporalen Dialyse.
Genau, das ist ja ein Kontinuum von chronischer Niereninsuffizienz, das schon sehr früh beginnt als Diagnose und dann ihren Höhepunkt an der Dialyse findet, wo sich alles dramatisch ändert. Also da steigt das Risiko dann dramatisch an. Wahrscheinlich durchbedingt uremische Toxine, Plättchen, Funktionsstörungen und durch diese extrakorporale Zirkulation die Wirkung auf die Gerinnung hat.
Könnten Sie vielleicht so 3-4 Take-Home-Messages für unsere Zuhörerinnen formulieren?
Ja, was wir untersucht haben, ist, wie der Einsatz von Antikoagulationsmedikamenten, antithrombotischen Medikamenten sich auf das Risiko für Schlaganfall und Blutung auswirkt bei Patienten an der Dialyse in einer prospektiven Kohortenstudie, also keine randomisierte Studie, sondern eine Beobachtungsstudie. Was wir gefunden haben, ist, dass trotz Antikoagulationsmedikamenten, antithrombotischer Medikamente, das Risiko für Schlaganfälle nicht reduziert wird. Patienten haben trotzdem Schlaganfälle und das Risiko für Blutung aber exorbitant steigt, sodass man in Summe quasi ein Net Clinical Benefit, Net Clinical Harm sagen muss, diesen Patienten schaden wir eventuell mehr, als dass wir ihnen helfen. Und das passt insgesamt, hat es sehr gut in diese Session gepasst, wo es auch mal darum ging, wo kann man Patienten unnötiges Leid ersparen durch unsere Therapien? Wo ist es vielleicht sinnvoll, sich etwas zurückzuziehen und nicht zu therapieren? Jedenfalls, das ist der Stand der Dinge jetzt. Vielleicht werden in den nächsten Jahren neue Medikamente zugelassen. Die Faktor 11-Inhibitoren sind vielversprechend, dass sie vielleicht nicht das gleiche Blutungsrisiko bewirken wie bisherige Antikoagulantien.
Lieber Dr. Königsbrugge, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview.
Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
Congress Radio.
Ich darf jetzt wieder Dr. Florian Moik von der Medizinischen Universität Graz begrüßen. Lieber Florian, du hast gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Thrombose bei Patientinnen mit Malignomen und mit besonderem Augenmerk auf neue Krebstherapien. Könntest du uns vielleicht kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Take-Home-Messages waren aus deiner Sicht?
Vielen Dank, freue mich, dass ich nochmal dabei sein kann. Ich habe einen Übersichtsvortrag gehalten in der Krebs- und Hämostase-Session eben zum Thema neuere Krebstherapien und Thromboserisiko. Das ist in mehrererlei Hinsicht wichtig. Einerseits ist eben durch den zunehmenden Einsatz dieser neuen Krebstherapien verändert sich die Epidemiologie, der Krankheitsverlauf unserer onkologischen Patienten. Wir sehen eben, dass die krebsspezifische Mortalität abnimmt. Die Patienten leben länger mit ihren Krebserkrankungen, überleben diese länger, was im Gegenzug eben die Wichtigkeit für thrombotische kardiovaskuläre Komplikationen eben als sekundäre Ursachen für Morbidität und Mortalität in dieser Population erhöht. Zum anderen gibt es eben auch bei verschiedenen neuartigen Krebstherapien Daten, dass diese eine direkte kardiovaskuläre Toxizität haben. Man weiß das beispielsweise schon zu antiangiogenetischen Wirkstoffen, diese sind schon länger in der klinischen Routine im Einsatz, aber es hat eben jetzt in den letzten Jahren viele neue Medikamente gegeben, die eben hier nochmal wirklich spannende Daten mit sich gebracht haben. Ein Beispiel eben, und auf das bin ich in meinem Vortrag auch speziell eingegangen, ist die Krebsimmuntherapie, also insbesondere die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, die eben durch eine starke inflammatorische Wirkung sozusagen Krebszellen bekämpfen, aber eben auch scheinbar aufgrund dieses inflammatorischen Stimulus das Thromboserisiko und auch Atherosklerose-Risiko nachhaltig beeinflussen.
Also wir stehen vor einem komplexen Problem. Krebs wird erfreulicherweise durch die neuen Therapien zu einer chronischen Erkrankung. Patienten bekommen auch noch zusätzliche Erkrankungen, die sie auch sonst ohne Krebs bekommen hätten können. Und dann haben wir auch noch die Therapie, die auch noch einen Einfluss nimmt auf das Thromboserisiko.
So ist es. Und das stellt uns jetzt eben als behandelnde Ärztinnen und Ärzte vor die Herausforderung, einerseits eine Risikostratifikation vorzunehmen, um vor allem dann Patientinnen und Patienten selektieren zu können für mögliche prophylaktische Interventionen. Das heißt Thromboprophylaxe, Früherkennung und eben kardiovaskuläre Surveillance auch im Cancer Survivorship.
Abgesehen von deinem Vortrag waren auch noch ein paar andere in deiner Session. Was waren denn da die Highlights aus deiner Sicht?
Also für mich ein Highlight und eben vor allem auch wieder aus klinischer Perspektive war ein präsentierter Abstract von meiner Kollegin Dr. Englisch aus Wien, die Blutungsraten eben aus einer Kohorte von onkologischen Patienten, die in der klinischen Routine behandelt wurden, berichtet hat. Das war eine sehr große prospektiv verfolgte Kohorte, 800 Patientinnen und Patienten, die eine systemische Krebstherapie erhalten haben. Und sie hat sehr wichtige Informationen eben wirklich zum Baseline-Blutungsrisiko bei diesen Patientinnen und Patienten gebracht, weil eben gerade das Blutungsrisiko in Bezug auf Antikoagulationstherapie, Prophylaxe da natürlich eine wichtige Rolle spielt. Da habe ich gezeigt, dass das Risiko für Blutungen bei diesen Patienten unabhängig von der Antikoagulation, das heißt auch Patienten ohne Antikoagulation, relevant ist mit einem Risiko von ungefähr 10% schwere Blutungen über einen 2-Jahres-Beobachtungszeitraum. Also sicherlich auch hier noch weitere Forschung und weitere Risikostratifizierung vonnöten.
Congress Radio.
Mir gegenüber steht der aktuelle Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie, Reinhard Ragam. Wir haben jetzt schon ein paar Interviews geführt während des Kongresses. Lieber Reinhard, du hast gerade einen Vortrag gehalten in der Session Management of At-Risk Patients and Antithrombotic Treatment mit besonderem Fokus vom periprozeduralen Management bei Patienten mit oralen Antikoagulationen. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was du da gesagt hast? Was waren die Take-Home-Messages von deinem Vortrag?
Wir haben hier eine ganz klare Veränderung der Patientinnenlandschaft. Was die blutverdünnende Therapie betrifft, hatten wir vor 10 Jahren noch in Mehrzahl Patientinnen und Patienten unter einer Vitamin-K-Antagonisten-Therapie blutverdünnt. So sind es jetzt in der Mehrzahl die Patientinnen unter einer DOAC-Therapie. Und hier haben wir natürlich ein vereinfachtes Schema, ein sehr pragmatisches Schema, wie wir diese Patientinnen behandeln, wann wir mit dem Antikoagulans aufhören vor der geplanten Operation und wann wir wieder starten. Hier müssen wir auf alle Fälle beachten, welche Patienten bringen welches Risiko mit. Vom Alter her, von der Nierenfunktion, gab schon vorher stattgehabte Blutungen oder gibt es auch Medikamente, die zusätzlich noch das Blutungsrisiko erhöhen. Und auf der anderen Seite müssen wir unterscheiden, welche Operation steht dem Patienten, der Patientin bevor. Welches Blutungsrisiko bringt die Operation per se mit? Und hier können wir ganz gut klassifizieren, dass wir sagen, es gibt Kategorien mit niedrigem Blutungsrisiko. Da pausiere ich 24 bis 48 Stunden vor dem Eingriff mit dem DOAC. Und dann gibt es die Kategorie, auf die wir am meisten aufpassen müssen, mit dem hohen Blutungsrisiko, diese Operationen. Da sollten wir das DOAC zumindest 48 Stunden pausieren, bis zu 96 Stunden, je nach Präparat und Nierenfunktion. Also ein sehr pragmatischer, einfacher Ansatz, um diese Patienten hier sicher durchzusteuern durch diese Operation. Und wir sollten auf ein Bridging mit niedermolekularen Heparin verzichten. Das bringt nichts. Wir haben hier bei den DOACs das Management aufgebaut auf eine pharmakokinetische Basis. Also wir wissen, wann das Medikament wirkt und wie lange es im Körper bleibt und wann die Spiegel dann niedrig genug sind nach einer Pause, dass wir nicht mit einem erhöhten Blutungsrisiko rechnen müssen. Das labordiagnostisch zu testen, das macht keinen Sinn. Es gibt jedoch wenige Ausnahmen, wo wir in kritischen Bereichen operieren müssen, im neurochirurgischen Bereich, vielleicht auch im rückenmarksnahen Bereich. Da kann schon sinnvoll sein, noch einmal einen Blutspiegel dieses Thorax zu messen, aber sonst generell ist das nicht empfohlen. Und insgesamt sind die Thorax ja sehr sicher, was die Blutungen betrifft. Und daher sollten wir auch nach den Operationen nicht vergessen, gleich den Restart mit zu planen und nicht zu lange damit warten, um nicht thromboembolische Komplikationen uns damit einzuhandeln. Denn die blutverdünnende Therapie hat ja eine klare Indikation und auf die sollten wir nicht vergessen.
Es gibt also einen Paradigmenwechsel beim Management von Patienten, die sich einer Intervention unterziehen müssen. Früher war das ja etwas komplizierter. Da hat man immer den Vitamin-K-Antagonisten abgesetzt und als Überbrückung ein niedermolekulares Heparin verabreicht und dann wieder mit dem Vitamin-K-Antagonisten begonnen. So wie du es gesagt hast, lieber Reinhard, ist es ja so, dass es jetzt ein bisschen leichter ist, aber trotzdem noch einige Dinge zu berücksichtigen sind.
Genau, also das ist die Quintessenz aus diesem Vortrag. Wenn wir kurz noch, du hast die Vitamin-K-Antagonistentherapie und das Bridging angesprochen, hier gibt es noch wenige Patienten, die unter Vitamin-K-Antagonisten auch eine klare Indikation dafür haben. Diese Patienten jetzt auch generell zu bridgen, ist auch nicht mehr richtig. Hier haben wir auch eine ausreichende Datenlage, dass wir das nicht für jeden Patienten tun sollen, weil wir uns hier auch ein erhöhtes Blutungsrisiko bei keinem Benefit hinsichtlich der Verhinderung von thromboembolischen Komplikationen einhandeln. Es gibt manche Patienten, wo das durchaus Sinn macht. Das sind jene mit einer mechanischen Herzklappe, mit einem hohen Schlaganfallrisiko, mit einem hohen Schatz-Vask-Score, wo wir an eine Bridging-Strategie denken sollen. Jedoch sollten wir postoperativ besonders vorsichtig sein mit dem Bridgen, da die Blutverdünnung von 0 auf 100 dann getrieben wird, wenn ich volltherapeutisch mit einem niedermolekularen Heparin zum Beispiel im ersten postoperativen Tag reingehen würde. Das haben uns auch die Studiendaten aus der Bridge-Trial und aus dem Periop-2-Trial gezeigt, dass das hinsichtlich Vermeidung von thromboembolischen Komplikationen nichts bringt, sondern eher die Blutungsseite dadurch getrieben wird. Hier ist es gut gelebte Praxis, mit einer niedrig dosierten Hochrisikoprophylaxe-Dosis von niedermolekularen Heparin reinzugehen. Also auch hier hat sich das gewandelt mit den Vitamin-K-Antagonisten, dass wir Bridging auch hier, insbesondere auch bei Patienten mit Herzklappen, mit mechanischen, nicht mehr generell applizieren.
Wenn ein Patient oder eine Patientin einen chirurgischen Eingriff benötigt, da sind ja mehrere Fachrichtungen daran beteiligt. Wie schaut das eigentlich in der Praxis aus? Wie teilt ihr euch das auf?
Vielen Dank für diese Frage. Das ist nämlich auch ganz entscheidend im Management von diesen Patientinnen. Wir sollten alle ins Boot holen und auch natürlich den Patienten selbst ins Boot holen und auch den Hausarzt, die Hausärztin ins Boot holen und einen klaren sogenannten Written Communication Plan machen, sodass sowohl die Patientinnen, die Hausärzte und die beteiligten Disziplinen, nämlich Anästhesie, Chirurgie und Hämostasiologie, alle im gleichen Boot sitzen und die gleichen Informationen haben. Aus meiner klinischen Erfahrung hat sich das sehr gelohnt, dieses interdisziplinäre Vorgehen, diese Absprache und die Entwicklung von hauseigenen SOPs, was die Kategorisierung des Blutungsrisikos des Eingriffes betrifft, hat sich hier disziplinenspezifisch sehr bezahlt gemacht, weil urologische Operationen haben andere Definitionen von Blutungsrisiko als wie zum Beispiel thoraxchirurgische Operationen oder die orthopädischen Gelenksersatztherapien. Also hier ist es wichtig, mit den jeweiligen Disziplinen in gemeinsamer Absprache auch mit dem Anästhesie-Team diese Strategie des Pausierens und des Wiedereinleitens und dieses, ich sag's noch einmal, No-Bridgings klar festzulegen.
Congress Radio.
Ich darf Professor Andreas Reinisch von der Medizinischen Universität Graz von der Abteilung für Hämatologie begrüßen. Professor Reinisch hat gerade einen Vortrag gehalten über die Grundlagen der Gentherapie im Rahmen einer Session von der Arbeitsgruppe für Gentherapie von der GTH. Lieber Professor Reinisch, können Sie vielleicht einen Überblick geben, was Ihre wichtigsten Take-Home-Messages waren und was in dieser Session die Highlights waren aus Ihrer Sicht?
Ja, sehr gerne. Ich wurde eingeladen, einen Vortrag über die Basics der Gentherapie zu halten, weil es immer wieder Verständnisprobleme der Ärzte gibt, wie Gentherapie im Prinzip funktioniert. In meinem Vortrag ging es um Methoden, wie man genetisches Material dann in Zellen eben einbringen kann, mit einem Fokus auf Therapie der Hämophilie A und der Hämophilie B, wie man die Gentherapie in Richtung Applikation beim Menschen bringen kann und wie Gentherapie dann wirklich auch funktioniert. Ich habe viel über den adeno-assoziierten Virus gesprochen. Das ist eben der Vektor, mit dem man ein Gen in Zellen einbringen kann und habe das versucht, illustrativ für die Zuhörenden darzustellen. Das Ganze war im Kontext natürlich einer Session der Working Group für Gentherapie und es hat dann schlussendlich auch noch Vorträge von einem Kollegen Coppens aus Amsterdam gegeben, der dann wirklich auch diese Basics, die ich erklärt habe, dann auf die Hämophilie weiter umgesetzt hat. Dann hat auch noch der Kollege Miesbach die wirkliche Applikation dieser Gentherapie an Patienten besprochen und was wir als Community tun müssen, um die Patienten und auch die Kollegen auf die Gentherapie vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige und Essentielle, dass es immer wieder dann auch bei dieser GTH den Connect zur Wissenschaft gibt. Auch hier waren einige Beiträge, hauptsächlich von der Firma Biomarin, warum Gentherapie zum Teil nicht so gut funktioniert, wie wir das wollen und wie man dann auch diese Gentherapie verbessern kann. Und das war auch ein Vortrag von Herrn Miesbach über ein neues Gentherapieprodukt, das mittlerweile in der Phase 3-Studie angekommen ist.
Wie weit ist das jetzt entfernt? Ist das jetzt Zukunftsmusik?
Die Gentherapie ist eigentlich nicht mehr Zukunftsmusik, obwohl es sehr nach Zukunftsmusik klingt, aber Gentherapieprodukte für Hämophilie A und B sind mittlerweile in Österreich, in Europa zugelassen. Wir haben zwar in Österreich leider noch niemanden mit Gentherapie behandelt, aber wir sind davon überzeugt, dass wir 2024 den ersten Patienten auch irgendwo in Österreich behandeln werden. In Deutschland gibt es bereits erste Patienten, die mit zugelassenen Produkten auch behandelt werden.
Congress Radio. Das war Dr. Christoph Österreicher live für Sie aus der Wiener Hofburg vom dritten und abschließenden Tag der Jahrestagung der GTH. Die nächste Jahrestagung der GTH, es wird die 69. sein, wird 2025 in Lausanne in der Schweiz unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Lorenzo Alberio stattfinden. Abschließend wollen wir noch einmal zurück in die Hofburg schalten, wo Dr. Christoph Österreicher gemeinsam mit Dr. Reinhard Ragam 3 Tage Fortbildung und Wissenschaft Revue passieren lassen.
Wenn ich dich schon beim Mikrofon habe, der Kongress ist gerade zu Ende gegangen. Was waren aus der Sicht des aktuellen Präsidenten der ÖGIA die Highlights?
Natürlich für mich als Gerinnungsspezialist ganz aufregend die Ausblicke hinsichtlich der nächsten Generation der Antikoagulantien, also die Faktor-11-Inhibitoren, die ja in einer Vielzahl die Phase-2-Studien schon durchschritten haben. Wir haben 3 Substanzklassen, die am Start sind. Und jetzt wird sich in den Phase-3-Studien zeigen, welche Substanzen, sind es jetzt die Small Molecules, sind es jetzt die blockierenden Antikörper oder auch die Silencing MicroRNAs, die hier zum Zug kommen, in welchen Disziplinen. Jan Bayer-Westendorf hat es ja in dem Podcast schon sehr klar zusammengefasst. Es werden Hochrisikopatientinnen sein mit speziellen Settings, die hier am meisten profitieren werden. Da bin ich am meisten gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Wie gesagt, Phase-3-Studien sind am Laufen. Wir rekrutieren auch Patientinnen und Patienten für eine Phase-3-Studie gerade an unserem Zentrum in Graz. Und sicherlich ein weiteres Highlight bei diesem Kongress waren die neuen Krebstherapien und die assoziierten Risiken, die wir uns dadurch jetzt einkaufen. Florian Moik hat das sehr eindrucksvoll auch von der Meduni Graz zusammengefasst. Hier begegnen wir ganz, ganz neue Probleme. Also die Patientinnen und Patienten überleben den Krebs ja viel länger und gleichzeitig steigt aber auch das kardiovaskuläre atherosklerotisch-thrombotische Risiko. Möglicherweise sollten wir hier auch Screening-Programme hinsichtlich Sentinel, Atherosclerotic Plaque Formations identifizieren, vielleicht an der Karotis, um dann in weiterer Folge das zu beobachten, wie sich jetzt eine Progression entwickelt. Also hier sind sehr viele Ideen im Entstehen. Es ist ein sehr faszinierendes Feld. Natürlich auch die Schnittmenge mit den immunologischen Phänomenen, immungetriebenen thromboembolischen Erkrankungen, das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom, dass man hier auch auf die Thrombozyten und deren Funktion, deren Rolle in der Gerinnselentstehung auch hier drauf schaut. Auch da sind tolle Projekte aus Tübingen hier vorgestellt worden. Also insgesamt ein sehr junger, ein sehr dynamischer, ein sehr hoffnungsvoller und ein exzellent wissenschaftlich ausgeführter Kongress. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch an die Organisatoren, an die GTH und vor allem an die Kongresspräsidenten, allen voran Jihan Ai, bedanken, der hier wirklich eine ausgezeichnete, wunderschöne Tagung ausgerichtet hat. Vielen Dank auch.
Ich war ja zum ersten Mal bei einer GTH und ich habe mich auch in die eine oder andere Session reingesetzt und ich bin fasziniert, erstens, wie gut der Kongress besucht ist. Es war ja eigentlich jeder Saal voll bei jedem Vortrag, den ich mir angehört habe, und auch die Vielfältigkeit. Die Daten aus Tübingen zum Antiphospholipid-Syndrom, das war Grundlagenwissenschaft, unterrepräsentierte Risikopopulationen haben wir auch gestreift, atypische Thrombosen haben wir gestreift, Krebs hast du auch gerade angesprochen, bis hin zu neuen Medikamenten, die am Horizont sind und sich gerade in klinischer Prüfung befinden. Also ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Das war wirklich ein toller Kongress. Ich bin auch wirklich dankbar, dass ich da sein durfte und das mit dir gemeinsam moderieren durfte.
Sie hörten Stethoskop Podcast, live vom dritten Tag der GTH 2024 in Wien. Stethoskop, Medizin zum Nachhören.